Diese Stunde möchte ich mit Ihnen diskutieren, die Grundbegriffe der Systemtheorie. Bevor ich darauf zu sprechen komme, noch eine Anmerkung grundsätzlicher Art. Wir gehen ja immer so vor, dass wir die faktische, konkrete Ebene von der analytischen Ebene unterscheiden. Das heißt, wir führen einen Beobachter ein und seine Beobachtungsperspektive hängt davon ab, wo wir ihn positionieren. Ich hatte dabei bereits erwähnt, dass die Ausstattung dieses Beobachters so vorzunehmen ist, dass er Kodierungen vornimmt. Wobei Kodierung heißt nichts anderes, so möchte ich es verwenden, dass er zeitpunktbezogene, situative, zweiwertige Unterscheidungen bzw. Negationen vornimmt. Das können Sie sehr elementar aufziehen, mal von der Wahrnehmungs-, Beobachtungs-, Interpretationsebene aus, jetzt bezogen auf einen einzelnen Standpunkt, auf den Standpunkt eines Kollektivs, also als Shared Point of View, auf den Standpunkt verschiedener Kommunikationspositionen, auf den Standpunkt verschiedener Mitgliedschaften in sozialen Systemen, also bestimmte Statusfunktionen. Basal sind vermutlich raumzeitliche Differenzierungen. Das heißt, unsere Wirklichkeitserkenntnis ist aufgebaut über raumzeitliche Unterscheidungen. Wir können dann verschiedene Raumtheorien, gibt verschiedene Raumtheorien, denken Sie euklidischer Raum, Riemannscher Raum, Raumzeit von dem Einstein, was auch immer. Also verschiedene Räume, verschiedene Zeiten. Ich werde auf das Zeitproblem in diesem Semester noch eingehen. Verschiedene soziale Räume, soziale Orte in der Vorlesung, in der U-Bahn, vor dem Fernsehen, die immer auch ein, so nennen das die Soziologen, ein bestimmtes Rollensetting haben. Wir kommen darauf zurück. Wenn wir davon ausgehen, dass sich soziale Systeme in der Zeitdimension zu reproduzieren haben, als ihr zentrales Problem, also nicht dass die Erhaltung irgendeines Bestandes, ja, Bestände können sie immer nur abgewandelt erhalten. Es gibt keine konstante Bestandserhaltung. Vielleicht mit einem guten Annäherungswert beziffert. Ja. Also wir haben diesem Jahr keinen Verlust, keinen wirtschaftlichen Verlust. Ja. Für soziale Systeme arbeiten immer mit Verschleiß. Also insofern ist eigentlich eine Bestandserhaltung in der Zeit nicht gegeben. Aber die Unterscheidungen haben sich in der Zeitdimension zu restabilisieren, fortlaufend zu restabilisieren. Und nun kommt der entscheidende Punkt, auf den ich einen besonderen Wert lege. Wir unterscheiden immer zwischen der objektsprachlichen und der metasprachlichen Ebene. Wodurch ist die objektsprachliche Ebene ausgezeichnet? Die objektsprachliche Ebene ist dadurch ausgezeichnet, dass die unmittelbare, wahrnehmbare und beobachtbare erlebbare Welt. Dinge, Eigenschaften, Ereignisse, Sachverhalte, auch Co-Subjekte, andere Personen, nicht zu negieren oder zu unterbinden ist. Oder wir können sie nicht negieren. Bei allen Modifikationen, die wir vornehmen, Relativierung, die wir vornehmen, auf einer Metaebene, erster, zweiter, dritter Stufe, was auch immer, bleibt diese Ebene immer erhalten. Kommunikationstheoretisch heißt das also auch für die Soziologie, diese Position, sagen wir, ihr leibliches Gebundensein, das Erleben ihrer Umwelt, auch ihrer sozialen Umwelt in ihrer Unmittelbarkeit, können sie nicht unterbinden. Damit können sie nur umgehen oder damit haben sie wiederum in der Zeitdimension zu gehen. Ich meine, das gilt natürlich auch für diesem unmittelbaren Erleben ihrer selbst, ihrer Umwelt und der Unterscheidung der Entitäten in ihrer Umwelt. Setzen Sie natürlich dann, wenn Sie sie der Wahrnehmung, wenn Sie das Wahrnehmen beobachten, natürlich immer diese Differenz zwischen sich selbst und der sozialen Umwelt voraus. Sonst würde das alles gar nicht funktionieren. Ja, also wir kommen ja nicht als Kollektive in die Welt, ja, biologisch, sondern als Einzelwesen und müssen, sagen wir mal, unser Selbsterleben in verschiedenen Stufen in einer Lebensgeschichte bearbeiten. Ich sage das aus einem ganz bestimmten Grund auch. In der westlichen Tradition war ein großes Problem die Einschränkung des globalen Zweifels. Und zwar die Selbsteinschränkung. Also auch für Descartes, der ja mit dem Zweifel anfängt zu zweifeln, ja, an der Wahrnehmungswelt, ja, zweifelt daran, konstruiert einen Täuschergott, der könnte machen, dass ich irgendwas sehe, was es gar nicht gibt, dass 1 und 1 5 ist oder was auch immer. Ich denke, das ist eine etwas absurde Konstruktion. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil alle unsere Erkenntnisvollzüge eben diese objektive Welt voraussetzen, naiv voraussetzen. Die kann dann auf einer höheren Stufe relativiert werden. Dabei haben Sie unterscheiden zwischen dem philosophischen Zweifel dieser Art und den Bemühungen, den Argumenten bis in unser letztes Jahrhundert hinein, vielleicht sogar bis in die Gegenwart, den globalen Zweifel zu begrenzen, und der Erkenntniskritik. Ja. Erkenntniskritik basiert immer auf einem Bezugsrahmen, in dem Wissen verbessert, widerlegt, Irrtümer widerlegt werden, neues Gewissen gewonnen wird und dergleichen mehr. Also sozusagen die Selbsterkenntniskritik als die Selbstkorrektur des Wissenschaftssystems. Das ist ein wichtiger Punkt. Das gilt auch für jede Theoriekonstruktion, für jede Disziplin innerhalb des Wissenschaftssystems, wobei wir uns in einer Situation befinden, wo die Disziplinen und für alle Disziplinen ihren harten Kern aufgelöst haben. Es gibt heute keine einheitliche Mathematik, es gibt keine einheitliche Naturwissenschaft. Es gibt keine Disziplin, wo man sagen könnte, ja, das ist der harte Kern, sagen wir mal, klassische Mechanik in der Naturwissenschaften. Ja. Wenn Sie heute gucken, wie Naturwissenschaftler, die in bestimmten Forschungsprogrammen arbeiten, da gibt es nicht, denken Sie an Relativitätstheorie, Quantentheorie, Festkörperphysik oder was man da so alles geboten bekommt, ja. Die Naturwissenschaft hat in dem Sinn keinen harten Kern, sondern sie finden verschiedene Forschungsprogramme. Das gilt für andere Disziplinen auch, es gilt auch für die Logik und Mathematik. Es gibt nicht eine Logik, ja, wir können die Implikationsbeziehungen, Schlussprinzipien abschwächen. Haben sie keine klassische Logik mehr, ja. Das braucht uns aber weiter nicht zu belasten. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, damit Sie einen Blick für diese Probleme bekommen. Der Punkt, um den es mir jetzt geht, Grundbegriffe der Systemtheorie. Also hier fallen die Entscheidungen. Ja, das ist dann die Weichenstellung, wie es in ihrer Soziologie weitergeht. Ich spreche von einer konstruktiven Systemtheorie. Konstruktive Methode auch als eine Methode der Soziologie, neben anderen, neben Idealtypus, Ideografie oder auch dem Aufstellen von Gesetzesaussagen. Sie können der Soziologie auch Gesetzeshypothesen aufstellen, zum Beispiel im Gruppenverhalten. Ja. Oder generell, ich führe das dieses Semester nicht durch, Sie können die Mitgliedschaftstheorie auch axiomatisieren. Aber da würde ich Sie dann gleich mit einem sehr formalen Apparat konfrontieren, der uns dann von substanziell soziologischen Problemen wegführt. Das ist der Punkt. Wir müssen als Soziologe immer fragen, was sind die substanziellen soziologischen Probleme? Ja? Denken Sie an Flüchtlinge. Ja? Wie verkraften sozialen Systeme solche Zufuhren? Denken Sie, diese ganze Diskussion über Integration läuft ja schon 30 Jahre. Und ihre Erfolge, Nicht-Erfolge. Haben Sie ein substanzielles Problem. Was sind die Grenzen von Integration? Haben Sie ein substanzielles Problem. Ja. Nur mal das als Beispiel, ein aktuelles Beispiel, aber das ist ja nur ein Beispiel unter vielen. Ja. Sie finden das ja in allen Funktionssystemen. Wirtschaftssystemen, denken Sie an die neuen Arbeitsplätze. Denken Sie an die Legitimationsdefizite der politischen Parteien. Frage, ja, wie wird die Demokratie der Zukunft aussehen? Wissen wir nicht. Viele andere Beispiele nennen sich, denke ich, auch ein substanzielles. Und was heißt jetzt das soziologisch zu analysieren? Nicht psychologisch, nicht sozialpädagogisch, betriebswirtschaftlich. Das sind alles Überlegungen, die Sie auch anstellen können. Oder denken Sie an das Problem der Gewaltanwendung, den wir immer mehr konfrontiert sind. Der Bereitschaft dazu. Also das möchte ich nur einblenden. Konstruktive Methode als eine metasprachliche Verfahrensweise neben anderen. Sie können diese, ich will nur noch ein paar Punkte dazu anmerken. Ich hatte sie Ihnen an die Tafel geschrieben, nur so stichpunktartig. Was ist darunter zu verstehen? Darunter ist zu verstehen, dass eine Symbolkomplexität auf eine Menge von Sätzen oder auf einen Satz abstrakter Symbole reduziert wird. Das heißt, jetzt in der kommunikationstheoretischen, soziologischen Lesart, dass die Kommunikation und Handlung der Teilnehmer an Kommunikationssystemen und der Mitglieder von sozialen Systemen eingeschränkt werden. Für die bestimmten Handlungen folgt aber daraus die Einzelhandlung, dass sich die Kontingenz vermehrt, Kontingenz in dem Sinne, dass sich die Optionen der Teilnehmer vermehren. Das heißt, ich kann dann nicht so gut Erwartungswahrscheinlichkeiten festlegen. Also die Reduktion der symbolischen Komplexität, und fragen Sie, ja, was ist symbolische Komplexität? Symbolische Komplexität können Sie natürlich nur auf der sprachlichen Ebene fassen, das heißt den Ausdrucksreichtum, der Ihnen eine Sprache zur Verfügung steht. Mal ganz allgemein. Überlegen Sie sich, Sie haben eine Sprache ohne Zeitformen oder ohne Pluralbildung. Da sind Sie, daran können, selbst an diesen philologischen Überlegungen, ja, können sich klar machen, dass, wenn die Symbolkomplexität gering ist, der Ausdrucksreichtum auch gering ist. Sie können kein Plural bilden oder so etwas, ja. Ja, oder keine Zeiten oder kein Konjunktiv. Ja. Während Sie in würden Ihnen an abstrakten Symbolen, würden Ihnen weniger abstrakte Symbole zur Verfügung stehen. Und klar, die, Ihre Handlungsspielräume wären dann, Ihre Ausdrucksspielräume natürlich eingeschränkt. Also das nur kurz dazu. Was versteht man unter Terminus? Terminus, ein Ausdruck in einer Wissenschaftssprache. Wir können dann Termini als Prädikatoren verwenden, um bestimmte Aussagen aufzustellen. Also zum Beispiel, wer System sagt, darf nicht Umwelt sagen. Ja, also in Bezug auf die System-Umwelt-Unterscheidung, wer Umwelt sagt, darf nicht System sagen. Diese ganzen Prozeduren sollen natürlich dazu dienen, sagen wir, es sind explizite Vereinbarungen, die wir treffen, damit wir dasselbe bei der Äußerung bestimmter Ausdrücke und Wörter denken. Also für die wissenschaftliche Arbeit, das wissenschaftliche Reden, das wissenschaftliche Gespräch nehmen wir bestimmte Regelungen vor. Und zwar deshalb, damit wir bei bestimmten Wörtern ausdrücken, dieselben Gedanken haben. Nicht, wenn Sie System, ich System sage, denke ich an etwas anders. Wenn Sie System sagen, denken Sie auch an etwas anders. Also ist schon eine Kommunikationsstörung vorhanden und programmiert. Ja. Sie stellen das sehr oft in Gesprächen fest, dass Sie an Kommunikation zu reparieren haben. Das heißt, Sie haben dann also Verständigungsvoraussetzungen zu klären. Also schon in ganz simplen Alltagsgesprächen, dass Sie sicherstellen, dass von demselben geredet wird. Zur Kommunikation gehört nämlich auch dabei, dass systematisch Überschuss und systematisch an einander Vorbeireden vorkommt. Also die Rede leer läuft. Also ist zu intervenieren. Sie sagen, wir müssen, was meinst du damit? Ja, also es sind dann Verfahren der Verständigungssicherung durchzuführen. um die Redegegenstände zu identifizieren. Und erst auf dieser Basis kann dann die Kommunikation, die Verständigung, Nichtverständigung weitergehen. Der nächste ist Abstraktion. Es gibt diesen schönen mittelalterlichen Satz der Scholastiker: Abstrahieren heißt nicht lügen. Wobei mir heute früh da durch den Kopf geschossen sind, ja, warum, wie sind denn darauf gekommen, die Scholastiker, so einen Satz aufzustellen? Schwer zu sagen. Vermutlich hat man sie der Einseitigkeit bezichtigt. Also wenn ich ein Merkmal abstrahiere, Lebewesen, ja, so ist das ja dann nicht das ganze Tier oder der ganze Mensch, ja, oder der ganze Vogel. Ja. Vielleicht ist dieser Satz dadurch motiviert. Ja. Was sind Abstraktionen? Es sind wiederum Aussagen. Aussagen über einen Terminus, wobei eine Invarianz festgelegt wird. Sie haben dabei wieder dasselbe Problem der Verständigungssicherung. Also auch wieder das Beispiel: der Begriff System ist nur auf system-umweltdifferenzierte Einheiten anwendbar. Wäre jetzt ein für uns naheliegendes Beispiel. Der nächste Begriff wäre Menge, Klasse. Ich weiß nicht, ob man Mengenlehre in der Mathematik heute macht. Nicht generell meines Wissens. Ich kenne ein paar Freunde, die Mathematiklehrer sind. Gut, da begibt man sich sehr schnell auf Glatteis. Aber was wir uns merken können: Was sind Mengen und Klassen? Das sind keine konkreten Gegenstände, obwohl die naive Mengenlehre so anfängt mit einzelnen konkreten Gegenständen, sondern es sind Ergebnisse einer Abstraktion. Also Sie haben dann hier den Zusammenhang Abstraktion, Menge, Klasse. Eine Menge ist eigentlich ein Allgemeinbegriff, könnte man auch sagen. Zum Beispiel die Menge der Mitglieder eines sozialen Systems. Und können Sie über die Menge der Mitglieder Allgemeinaussagen oder Kollektivaussagen, wenn man das auch macht, die nicht distributiv sind, die nicht auf jedes einzelne Mitglied zutreffen? Also einfaches Beispiel, ja, die Menge der Mitglieder eines sozialen Systems ist endlich abzählbar, aber das einzelne Mitglied ist nicht endlich abzählbar. Und so generell: die Menge der Wale ist endlich abzählbar, aber Moby Dick, der einzelne Wal, ist nicht endlich abzählbar. Macht keinen Sinn. Sie können dann anhand von Listen Mengen von Mitgliedern feststellen, zum Beispiel unterschiedliche Statuspositionen, und bilden dann sozusagen Äquivalenzklassen der Mengen der Mitglieder sozialer Systeme. Das nur als ein terminologischer Hinweis in Bezug auf die Frage der konstruktiven Systemtheorie. Zunächst kann man das einmal testen, wie weit man damit kommt. Ich komme jetzt zu den Grundbegriffen. Wenn ich konstruktive Systemtheorie sage und jetzt Konstrukt und Grundbegriffe des Konstruktivismus verwende, dann schließe ich mich nicht dem Konstruktivismus an. Aus einem ganz einfachen ontologischen Grund, den Sie aber schon folgern können aus dem bis jetzt Gesagten: Die Umwelt erzeugen wir nicht. Die setzen wir voraus. Wir sind keine Welterzeuger. das hat eine lange Tradition im deutschen Idealismus, müssen wir jetzt nicht, geht bis in den Praxisbegriff des 19. Jahrhunderts und heute herein. Es gibt da eine prinzipielle Unklarheit. Es ist die Hinwendung zu solchen Begriffen und Sichten ist unter anderem ganz gut untersucht, braucht uns aber jetzt hier nicht weiter zu beschäftigen. Also konstruktive Systemtheorie dürfen wir jetzt nicht mit Konstruktivismus verwechseln, weil ich diese ontologische, halte das für einen ontologischen Fehler, zu sagen, dass wir die Welt erschaffen. Ja. Es ist das auch, ich habe mich auch immer schwer getan mit diesem, und das hängt auch mit diesem Praxisbegriff zusammen, mit diesem Begriff der Autopoiesis. Von Maturana, Varela, man hat das übernommen und seine Schüler, die haben das naiv übernommen. Ja, die haben darüber nicht so systematisch nachgedacht, denke ich. Ja? Warum? Das ist irgendwie ein Handwerksmodell. Poesis ist das Herstellen von Produkten. Der Aristoteles unterscheidet Poesis und Praxis. Poesis ist die handwerkliche, künstlerische Tätigkeit, die ihr Ziel im äußeren Produkt hat. Die Praxis hat ihr Ziel in sich selbst. Also zum Beispiel die Teilnahme an der Polis. Kein externes Ziel, sondern ein Ziel in sich selbst. Wenn Sie diese Unterscheidung wurde tradiert 1000 Jahre, ja, also sie wurde dann in der Neuzeit, haben wir eine Verschiebung mehr zu diesem Instrumentellen, also diesem Handwerksmodell, also die Frage nach dem Wie, ja, also finden Modalisierung, ja, der Erkenntnis. Das Problem, das hat führt eigene Probleme mit sich. Ich tue mir auf jeden Fall schwer in diesem, sagen wir, in diesem Herstellen. Das ist diese Herstellungsrelation. Diese Herstellungsrelation wird von den Systemtheoretikern, weil die das in die Welt gebracht haben, nicht im Einzelnen untersucht. Ja. Oder das Herstellen oder Reproduktion sozialer Systeme. Der Begriff der Reproduktion geht auch auf Maturana, Varela zurück. Ja, das Herstellen von sozialen Systemen aus Ereignissen. Sie können natürlich sagen, soziale Systeme, Kommunikation haben sich als Ereignisse zu reproduzieren. Ja, aber was heißt das? Also was heißt da herstellen? Das ist mir nicht klar. Also weil ja kein Handwerker am Werk ist. Es muss irgendwie eine andere logische Struktur haben. Also deshalb verwende ich auch nicht eigentlich diesen Begriff der Autopoiesis für die Mitgliedschaftssoziologie und Theorie, wo man sage, eher selbstkonstituiert, ja. Selbst im Sinne von selbstbestimmt, wobei Sie natürlich sagen können, naja gut, also sind wir jetzt klüger geworden. Ja. Darauf werde ich aber dann im Fortgang noch etwas sagen. Also wir haben, wichtig ist, dass diese Grundbegriffe, dass hier eine Weichenstellung vorgenommen wird, also auch für die Theorie sozialer Systeme, für die Auszeichnung des Bereichs des Sozialen, für die soziale Ontologie, was wir unter dem Sozialen überhaupt verstehen. Ja, da gilt so etwas auch etwas der Satz Hegels aus der Phänomenologie des Geistes, der das einmal so ausgedrückt hat, dass er sagte, na ja gut, also jeder hat das natürliche Maß seiner Schuhe an den Füßen, aber nicht jeder kann Schuhe herstellen. Ja? Also wir alle kommunizieren, ja, und haben auch alle irgendwie eine Erfahrung von Kommunikation, auch eine Erfahrung von des Sozialen, eine Intuition auch, aber wir wissen nicht immer, wie es funktioniert. Das ist, und da sind Sie wieder in der faktischen Pol. Die Frage ist, es ist in der Soziologie ein altes Problem, wie weit ich das als Soziologe negieren kann. Das betrifft das Problem auch des externen und internen Standpunkts. Wie weit kann ich das, die Alltagskonzeptualisierung, das Alltagsverständnis der Mitglieder sozialer Systeme negieren als Soziologe? Das ist auch ein Problem der Psychologie unter anderem. Vor allem der traditionellen Psychoanalyse. Wir kennen das aus Alltag mit Psycho, wenn man etwas psychologisiert. Ja? Also Sie nennen mir ein Handlungsmotiv, ja, und ich psychologisiere das derart, dass ich sage, ja, weißt du, das ist ja, hat ja, so verfahren wir ja auch oft in der Erklärung von Verhalten anderer, dass wir es psychologisieren. Ja, der macht das deshalb, um Geschäft machen zu wollen und nicht also den Menschen zu helfen oder irgend so etwas. Ja. So verfahren wir ja oft im Alltag in den Handlungs- und Verhaltenserklärungen. Ist aber ein sehr großes Problem, wie weit ich den Standpunkt des Mitglieds, des Sprechers, damit seine Authentizität negieren kann. Teilweise schon, aber denke nicht total. Ja. Müssen sich auch fragen, was würde daraus folgen? Und das gilt auch unter der Voraussetzung, dass sicherlich sehr viele Überzeugungen unserer Mitmenschen falsch sind. Denken Sie an Verschwörungstheorien, ja, die, mit denen wir auch zurzeit überschüttet werden. Ja. Die haben eine bestimmte Funktion natürlich. Ja. In der Beschreibung, in der Erklärung dessen, was uns an sozialer Umwelt umgibt. Gut, das so weit. Ich würde dann mit diesen Begriffen anfangen und diese Begriffe auf die Mitgliedschaftstheorie spezifizieren. Sie immer im Blick. Hier erfolgt die Weichenstellung für alles andere. Also das ist dann so, wir können immer sagen, wie ich die Grundbegriffe fasse, ja, so fasse ich auch meinen Gegenstandsbereich. Insofern ist es immer für die Theoriebildung eine Art Sternstunde. Geht's nach da, geht's nach da. Gut, fangen wir mit dem Begriff der Grenze an. Wir haben also Begriff der Grenze, Bestandteil, Relation, Einheit und operative Geschlossenheit. Wichtig ist, diese Grundbegriffe aus systemtheoretischer Perspektive gelten nicht nur für soziale Systeme, auch für organische Systeme, Bewusstseinssysteme, auch für Maschinen. Also würden auch für Stühle gelten, ja, oder die Steine, die uns gegebenenfalls umgeben. Wenn auch da dürftiger, ja, nicht so reichhaltig. Gut, Begriff der Grenze. Was besagt der Begriff der Grenze? Die Grenzbestimmung betrifft die System-Umwelt-Beziehung. Der Problembezug ist, wie wir diese Grenze bestimmen. Ist diese Grenze wie eine Membrane, also aus der Biologie entlehntes Beispiel, oder, dazu neige ich mehr, ist zum Beispiel, jetzt in Bezug auf soziale Systeme, jedes Mitglied eines sozialen Systems, jeder Teilnehmer eines sozialen Systems gleich nah und gleich fern von der Grenze bestimmt. Wir werden etwas irregeführt, wenn wir an räumliche Grenzen denken. Die kann ich markieren. Die kann ich wahrnehmen. Räumliche Grenzen sind für soziale Systeme auch wichtig. Soziale Systeme können räumliche Grenzen nicht total negieren. Und zwar deshalb, weil sie in einer Umwelt platziert sind. Diese Negation kann auch nicht durch die Zeitdimension aufgehoben werden. Das Begriff, das gibt die Umwelttypologie oder die Ökologie, ökologische Typologie sozialer Systeme, deren Mitglieder auch immer in symbiotischen, organischen Beziehungen stehen. Also Frage der Grenzziehung. Dabei ist davon auszugehen, dass die Unterscheidung zwischen innen und außen die Unterscheidung eines Beobachters ist, aber sie ist nicht fiktiv. Aus der Handlungsperspektive, Frankfurt sagte, aus der performativen Perspektive, der Handlungsperspektive, habe ich diese Grenzen immer an jeder sozialen Position zu handhaben. Hier stoßen wir dann natürlich vor allem nicht nur auf Raum, sondern auch auf Zeitgrenzen. Die Temporalisierung gibt uns eine Grenzziehung der Teilnahme an Kommunikation und sozialen Systemen vor, die wir nicht negieren können. Und je komplexer die Zeit wird, die soziale Zeit ist, umso schwieriger wird das. Also denken Sie auch heute an diesen ganze Debatte über Beschleunigung, Optimierung und auch als mediales Ereignis. Also es ist ja üblich geworden, überall, wenn Sie einen Kaffee trinken gehen, sehen Sie 2, 3 große Bildschirme. Also mich selbst stört das etwas, weil ich da nicht so libidinös drauf konditioniert bin. Ja, da sehen Sie also nun die schönen Menschen sich formen, trainieren, ihren Körper steilen, markieren, setzen sich ja damit der Beobachtung aus. Ja. Damit kann man natürlich ein Problem haben, aber ich denke, und man sollte dazu eine zweckrationale Einstellung verbinden. Eins ist auch wahr. In Konkurrenzsituationen müssen Sie auch schnell sein, nämlich sonst sind die anderen vor Ihnen da. Ja? Also der Geschwindigkeitsgewinn ist auch nicht ganz zu negieren, sondern Sie müssen in der Lage sein oder sollten in der Lage zu sein, auch Stopp zu sagen, rauszugehen. Ja? In bestimmten Situationen ist es ein Erfordernis, dass Sie schnell sind. Sonst haben Sie einen Nachteil. Aber natürlich nicht als Ideologie oder als Zweckprogramm. Ja. Aber gut, das ist dann eine Frage, wie Sie sich in eine solche differenzierte Situation, wie Sie da rein sozialisiert sind. Ja. dass sie also auch mal das Fernsehen ausdrehen kann. Ja, ja gut, ich will jetzt nicht da weiter persönliche Kommentare. Ich bin ja immer geneigt, so einen bestimmten persönlichen Kommentar abzugeben, möchte ich es nicht. Also können das Fernsehen mal ausschalten. Ja, sie können auch mal sagen, jetzt mache ich einen Spaziergang, ja, und dergleichen mehr. Oder jetzt lese ich mal eine Stunde ein Buch. Ja, jetzt gehe ich mit meiner Beziehung mal schwimmen oder was auch immer. Ja, was, Frau, Lebenspartnerin, was auch immer. Ja. Gut. Das dazu. Grenze und also diese Differenzordnung betrifft das Problem der Systematisierung der System-Umwelt-Beziehung in der soziologischen Theorie, die dieses Problem unterschiedlich platziert hat, also als Austauschmodell oder als selbstreferenzielle Operation. Was heißt das für die Anwendung auf die Mitgliedschaftstheorie sozialer Systeme? Also ich gehe es immer so vor, ich erläutere, also nicht definiere, sondern ich erläutere diese Begriffe und wende sie kurz auf die Mitgliedschaftstheorie an. Die soziologische Theorie hat einen eigenständigen Gegenstandsbereich. Sie ist zum Beispiel keine Psychologie, Neurophysiologie und Biologie. Das Erkenntnisinteresse ist die Analyse der Mitgliedschaftssoziologie und ihrer theoretischen Systematisierung. Das setzt jedoch eine Aussage über die System-Umwelt-Beziehung von sozialen Systemen voraus. Angesprochen ist damit die Beziehung zwischen Bewusstsein und sozialen Systemen, deren Mitglieder sich Beobachtungen aussetzen, und die Variation von Differenzbeziehungen unter ihnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir lernen das im Seminar dann noch kennen. Auch vor einem Tutorium wird das thematisiert. Die Variation von Differenzbeziehungen können Sie immer an Statuspositionen und Interaktionsbedingungen untersuchen. Sind die reziprok oder sind sie an Form der Reziprozität, könnte man es nennen? Sind sie symmetrisch, also der Gegenseitigkeit? Reziprozität heißt ja nichts anderes als Gegenseitigkeit. Die Gegenseitigkeiten können aber unterschiedlich ausfallen, da die Interaktionsbedingungen unterschiedlich sind. Sie können symmetrisch, asymmetrisch, komplementär und isomorph sein. Das betrifft auch die Charakterisierung bestimmter Statusfunktionen. Also, betrifft dieses Problem eine Variation von Differenzbeziehungen, Differenzordnungen in sozialen Systemen, die auch unterschiedlich formal geregelt sein können. Und diesen Regelungen haben Sie um zu gehen. Folgerung daraus wäre, dass wir bei sozialen Systemen operative Grenzen haben, das heißt immer Grenzen, die durch Unterscheidung gezogen werden. Operative Grenzen, die als Mitgliedschaftsgrenzen und als Teilnahmebedingungen soziale Systeme bestimmen. Luhmann hat seit der zweiten Hälfte der 1970er Jahre dieses Problem durch den Begriff der Interdependenzunterbrechung zwischen System und Umwelt zu fassen versucht. Ich erinnere mich noch, wann war das? Ich glaube, es war sogar zuerst in diesem Buch Funktion der Religion, 77 erschienen. Als ich damals studiert habe, wir hatten damals so eine, die Werkgeschichte Luhmanns bis so Ende der 70er Jahre resystematisiert. Und da hatten wir diesen Einschnitt festgestellt, also Interdependenzunterbrechung. Was heißt das? Ja, das heißt Umweltprozesse werden aus sozialen Systemen ausgeschlossen. Er hat das später einmal so formuliert, das würde ich auch für noch fruchtbar halten. Unabhängig, was man unter Kausalität versteht, ist mal naiv gesprochen, nicht alle, sondern einige Ursache-Wirkungsverhältnisse werden in sozialen Systemen genutzt. Einige. Dadurch wird eine Interdependenzunterbrechung herbeigeführt. Es gibt hier ein, vielleicht können wir noch mal das Problem, es gibt hier ein Problem, was ich im letzten Winter diskutiert habe. Ich möchte das noch ganz kurz skizzieren und dann in der nächsten Stunde das mit diesen Grundbegriffen abschließen. Die Interdependenzunterbrechung ist dadurch begründet, dass jede Bewusstseinsunterscheidung und Beobachtung kein einmaliges Ereignis ist. Wären es einmalige Ereignisse, so könnten sie nicht bestehen, sondern sie haben sich fortlaufend in der Zeit an weitere Beobachtungen, Handlungen und Kommunikationen anzuschließen. Auf den Punkt kommen wir noch zu sprechen, weil hier das Problem der Strukturbildung anzusiedeln ist. Soziale Systeme, die Interdependenzunterbrechung geht mit Strukturbildung einher. Und da haben wir zu fragen, was heißt hier Struktur? Es können keine einmaligen oder nur einmalige Erlebnisse sein, sondern soziale Systeme brauchen wiederholbare, sagen wir es mal so, wiederholbare, reproduzierbare Problemlösungen. Wir können dann eine Typik von Problemlösungen zum Beispiel aufstellen. Sie erkennen daran aber schon jetzt an diesem Punkt, dass hier ein Zirkel besteht, da jede Variation eine Selektion voraussetzt. Also ich kann nichts variieren, ohne etwas selektiert zu haben. Wenn wir uns mit der zirkulären Konstruktion des soziologischen Gegenstandsbereichs nicht zufrieden geben, so haben wir uns zu fragen, wie wir den Zirkel unterbinden können. Also das ist in diesem Ansatz aus meiner Sicht, das wurde auch nicht so thematisiert in der Diskussion. Die Luhmannianer thematisieren das natürlich nicht, weil die natürlich ihren blinden Standpunkt der Beobachtung auch haben. Die können das nicht thematisieren. Sonst müssen sie ihren Ansatz weitgehend umbauen. Da geht es dann ans Eingemachte. Und das versucht man ja. Es gibt ja immer die Strategie, sich von Theoretikern in Bezug auf sich gegen Einwände zu immunisieren. Und das ist auch teilrational, weil ich immer konservativ verfahre. Also selbst wenn ich Tests habe, die meiner Theorie nicht entsprechen, auch in Naturwissen, da gebe ich meine Theorie nicht ganz auf. Gleich. Ich sage, ja, guck ich mal an, Tedenz-Bedingungen, müssen das Experiment nochmal machen. Ja. Weil ich ja dann nichts mehr in der Hand habe. Dann habe ich ja nur das Ergebnis und sonst nichts. Also normalerweise, ich denke, da würden auch die meisten Kollegen zustimmen, verfahren wir konservativ, ja, in der Theorie Veränderung. Und das ist hier, glaube ich, bei den Systemtheoretikern das Problem, dass sie sich dem nicht stellen. Sie sagen, der Gegenstandsbereich ist zirkulär konstruiert. Ja, können wir den Zirkel unterbinden? Ich denke, das verweist wiederum auf den Beobachter zurück. Es besteht somit der Problembezug, eine selbstreferenzielle Einstellung der Beobachtung zuzulassen, die eine fortlaufende Beobachtung sicherstellt. Wir können den Zirkel nur dann unterbinden, also wir lassen das zu, selbstreferenzielle Beobachtung. Und nun das Problem. Warum lassen wir es zu? Wir müssen ja die Beobachtung in der Zeit sicherstellen. Das gilt auch für die Struktur ihres Alltagshandelns. Ja. In ihrer Erwartungsprotektion. Sie würden nicht erwarten, wenn Sie nächste Woche wieder in die Vorlesung kommen, dass hier alles ganz anders ist. Ja. Sie haben Ihre Beobachtung, Erwartung unter gegebenen Voraussetzungen in der Zeit sicherzustellen. Wir können aber den Zirkel nur unterbinden, wenn wir die Zeitdimension einbeziehen. Die fortlaufende Beobachtung und ihre Reproduktion bedarf einer Unterbrechung, die in der Zeit vorzunehmen ist. Einer Unterbrechung. Warum braucht sie eine Unterbrechung in der Zeitdimension? Darauf kommen wir noch zu sprechen. Es gibt hier eine Merkwürdigkeit. Jeder Tag hat 24 Stunden, gehen wir mal davon aus. Ja. Und dieser aber jede Zeit, jede Stunde, die Zeit fließt, jede Stunde soll eine andere Zeit sein. Die Stunde, ich kann die Zeitstrecken nicht addieren. Ich kann nicht die Zeit von 10 bis 11 Uhr addieren an die Zeit von 16 bis 17 Uhr. Also haben wir hier eine Unterbrechung. Und gleichzeitig ist diese Unterbrechung immer wieder zu unterbinden. Wir können uns jeden Tag mit jemandem um 12 Uhr treffen. Also diese Beziehung von Unterbrechung und Unterbindung der Unterbrechung. Und das gilt für Bewusstseinssysteme und für soziale Systeme. Gewährleistet die Dauer sozialer Systeme in der Zeit. Deshalb können soziale Systeme auch nicht sterben. Sie können nur aufhören zu operieren. Der hat sich gefragt, ja, können soziale Systeme sterben? Also wie ein Organismus sterben kann. Können nicht sterben. Der verstorbene Kollege Karl Otto Ondrich hat mal darüber in den 80er Jahren ein Seminar gemacht über den Tod von Systemen. Weil sie können aufhören zu bestehen. Das heißt einmal, sie können hören auf zu operieren. Das Bewusstsein kann auch nicht sein eigenes Ende denken. Obwohl wir auch die Erfahrung von Endlichem haben. Es kann nur aufhören zu operieren. Kann auch nicht das Ende, der gibt einen schönen Aufsatz von dem Kant, der eine spezielle Zeittheorie, dass man nicht das Ende, den letzten Tag denken kann. weil natürlich der letzte Tag immer eine Markierung in der Zeit ist. Ja. Und die Zeit immer nur sukzessiv nacheinander gefasst werden kann, nach seiner Sicht. Ja, ich würde das dann nächste Stunde fortführen. Die Grundbegriffe, allgemeinen Grundbegriffe, dann immer ein Hinweis auf die Anwendung auf die Mitgliedschaftstheorie und dann die Komponenten der Mitgliedschaftstheorie darstellen. Sehen, dass wir das bis so Januar hinbekommen, je nachdem, wie ausführlich ich das referiere. Ich verändere das ja auch immer so ein bisschen, weil ich mir noch das eine oder andere überlege. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass wir uns nicht in der Ewigkeit, sondern in der Weltzeit wieder begegnen. In diesem Sinne.